Liebe Schwestern und Brüder, heute müssen Sie mit den Menschen, die uns herumleben, immer wieder das eine Thema anschneiden, nämlich die Fragen der Zukunft. Ich sehe es gar nicht gerne, wenn bibeltreue Christen immer von der Zukunft der Welt so das Dunkelste hervorziehen. Wir wissen sehr viel von dem, was Gott einmal richten wird. Ich meine aber, es sei heute ganz wichtig, in unseren Gesprächen den Menschen etwas von der Hoffnung der Christen zu sagen, von der Freude der Christen im Blick auf die Zukunft. Machen Sie einmal die Probe aufs Exempel. Die meisten Menschen heute sind mutlos und verzweifelt. Man kann sogar sagen, hoffnungslos, obwohl vom Äußeren her eigentlich sehr wenig Anlass wäre. Aber der Grund ist, bei so vielen Menschen, mit denen wir zusammen sind, da sind Hoffnungen zerbrochen. Sie haben sich das alles so schön ausgemalt, wie das einmal werden wird mit ihrem Leben. Und nun ist einiges anders geworden. Das kann Krankheit sein oder eine verpasste Berufsaufstiegschance oder ein Missgeschick bei einem Schüler in der Schule, dass er nicht versetzt wird. Und schon bricht das ganze Gebäude der Hoffnung zusammen. Und man sitzt da und sagt, was soll denn jetzt kommen? Und es gibt auch einige, die heute Morgen unter uns im Gottesdienst sitzen. Bei denen kann man schon sagen, das Leben hat sehr unbarmherzig mit ihnen gespielt. Und es geht ihnen wirklich schwer. Und darum habe ich Ihnen diesen Abschnitt von dem König Josaphat ausgesucht. Bei dem war es ja wirklich auch so, dass er nimmer wusste, wie es weitergehen sollte. Jetzt ist gut, dass Sie die Bibel haben. Schlagen Sie mal auf 2. Chronik 17, Vers 10 und Vers 11. Wie war es in den früheren Jahren? Da hat Gott diesen Josaphat sichtbar beschützt. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Das war doch ein Geschenk Gottes, dass er Frieden hatte. Und dann bricht diese alte Feindschaft wieder los, die wir aus unseren Tagen so gut kennen, dass die arabischen Völker dieses jüdische Volk auslöschen wollen. Es geht um nicht weniger. Und unglücklicherweise erfährt es der König Josaphat erst in einem Augenblick, als die schon gerüstet waren. Und die hatten sich schon versammelt. Das weiß doch jeder Tourist von Israel, wie weit das weg ist, Engedi von Jerusalem. Ein Tag und eine Nacht, dann sind sie mit ihren schnellen Kamelhorden in Jerusalem. Es bleibt gar keine Zeit mehr, um neue Befestigungsanlagen zu erstellen oder um Verbündete anzuwerben oder um Truppen auszuheben. Es ist eine verzweifelte Lage, eine hoffnungslose Lage. Und da will ich Ihnen heute 4 Sätze mitgeben. Für Leute in hoffnungsloser Lage, die wir dort lernen können. Erstens, Glaubende kennen keine Hoffnungslosigkeit. Bei dem König Josaphat ist überhaupt keine Hektik. Man versteht das nicht. In dieser bedrohlichen Situation, wir hätten doch längst durchgedreht. Wir hätten geschrien, wir hätten gesagt, jetzt ist alles aus, wir hätten gar keinen Mut mehr gehabt. Wie kommt dieser Josaphat dazu? Sie machen auch den Trick, den ich mir schon oft eingeredet habe und gesagt, das liegt eben doch am Naturell. Das ist gar keine Frage des Naturells und des Charakters und der Eigenart, die wir haben. Das ist nur eine Frage, ob wir Glauben haben. Es steht ganz offen da von Josaphat, er fürchtete sich. Er fürchtete sich unheimlich. Er hatte maßlos Angst. So schlau war er, dass er wusste, dass dieser bedrohliche Angriff nun nicht geschlagen werden konnte. Da gab es kein Mittel und keinen Weg mehr dazu. Und was tut er in dieser Lage? Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Gerade weil seine Augen auch vor der Gefahr waren. Er wollte am liebsten auf der Stadtmauer stehen und schauen, jetzt kommen sie, jetzt, was wird? Fixiert auf die Gefahrenquelle. Und er richtete sein Angesicht weg von dieser Gefahr. Er starrte nicht dauernd darauf. Sie wissen, wie man da schwermütig werden kann. Wenn man dauernd fixiert darauf starrt, was jetzt uns bedroht. Das ist eine Arbeit. Wenn man sein Angesicht umdrehen will, wenn man seine Gedanken weglegen will. Sie sagen doch auch, ich habe manchmal gar keinen Kopf zum Bibellesen und zum Beten. Richten Sie Ihren Kopf herum, drehen Sie ihn weg und machen Sie es wie Josaphat. Er hatte seinen Herrn auch nicht in der Tasche. Und es fiel ihm in diesem Augenblick nicht zu. Es ging ihm gar nicht leichter als ihnen. Es war ein Kampf und ein Ringen. Er brauchte Konzentration und Stille. Und er wollte in diesem Augenblick vor der tödlichen Gefahr mit seinem Herrn allein sein. Und darum zog er hinauf zum Tempel und richtete sein Angesicht darauf. Manchmal muss man sich die Zeit richtig freikämpfen. Da hat man gar keine Lust zum in die Kirche gehen. Da kann man gar nicht Bibel lesen, weil man den Kopf und seine Gedanken nicht sammeln kann. Richten Sie Ihr Angesicht zu suchen, den Herrn. Sie haben ihn noch gar nicht. Aber Sie wollen ganz neu sein Wort hören für diesen Augenblick. Und das hat Josaphat dort oben im Tempel getan. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Dieser Herr, der gesagt hat, ich will dich behüten, wo du hinziehst, der muss doch noch einen Weg haben, auch wo es gar keinen Weg mehr gibt. Bei unserem Gott gibt es nichts Hoffnungsloses und nichts Unmögliches. Das war für Josaphat klar. Und darum hat er nicht durchgedreht. Darum ist er nicht verzweifelt. In meinem Buch Christen unter Hammer und Sichel habe ich die Geschichte erzählt, die uns aus Russland übermittelt wurde, von einem Prediger Nikolai, der mehrere Jahre in ein russisches Straflager geschickt wurde. Die ganze Geschichte ist dort aufgezeichnet, wie schon unterwegs auf der Bahnfahrt ein Streit entbrannt war. Die Wachen wollten ihm sein Neues Testament wegnehmen und er kämpfte darum. Und da war mit ihm im Waggon ein Biologieprofessor und der sagte immer zu Nikolai, ach, der Glaube, das ist alles Unsinn. Der Mensch braucht Bildung und der Mensch braucht Kultur. Und mit Bildung und Kultur übersteht er auch die schwierigsten Bedrohungen seines Lebens. Aber dann kamen sie in diesem trostlosen Straflager an und der Herr Professor der Biologie musste Kohlen schieben. Und nach wenigen Tagen zerbrach alle Standfestigkeit. Und der Nikolai versuchte ihn aufzurichten, aber Bildung und Kultur, die trugen nichts mehr bei. Und er verfiel vollständig. Diesen Nikolai haben sie auch gebrochen. Er hat immer wieder unter Gefangenen aus dem Neuen Testament vorgelesen und das wurde verraten und er wurde dann in den Karzer gesperrt, wurde schwer krank und kam ins Lazarett. Und dort im Lazarett liegt ein Offizier neben ihm, der auch im Straflager war, wegen irgendeiner militärischen Sache. Und er war vollständig am Ende und Nikolai meint, es geht zum Sterben. Aber er war so an seinen Tabak gebunden, an sein Nikotin. Und die Gefangenen bekamen eine Ration und dieser Nikolai schenkt seine Ration diesem Offizier. Und er erholt sich. Und ihm geht es langsam besser. Und obwohl dieser Nikolai selber am Sterben war, sagt er diesem Offizier, es gibt für Christen keine Hoffnungslosigkeit mehr. So wörtlich. Und er schiebt das alles weg und dann erzählt ihm Nikolai Geschichte um Geschichte von Jesus. Beim Sturm auf dem Meer, wie die Wogen herankommen. Und dieser schwerkranke Offizier hängt an seinen Lippen. Und als er dann überraschend der Offizier doch genesen war und Nikolai noch schwerkrank da niederlag, da steckt er ihm im Gehen noch einen Zettel zu. Und da stand drauf, es bleibt dabei. Es gibt für Christen keine Hoffnungslosigkeit mehr. Jetzt hat er selber aufnehmen können. Jesus ist da. Das Zweite, wie man beten muss. Das können Sie in solcher Lage lernen von Josaphat. Nicht schüchtern betet er. Da wird Gott herausgefordert. Man könnte meinen, das wäre beleidigend für Gott, wie er Gott fragt, bist du nicht Gott? Also kann man doch nicht mit Menschen reden. Aber so dürfen Sie mit Gott reden. Sie beleidigen doch Gott nicht, wenn Sie ihn bei seinem Amt packen. Gott will doch Herr sein. Gott will doch Wunder tun. Er hat ihnen doch versprochen, dass er vor ihnen hergehen wird. Sie dürfen doch Gott das vorhalten. Du bist Gott, du bist Herrscher im Himmel, du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und mein Herz ist zerbrochen, jetzt will ich deine Hilfe haben. Und dann sagt er das noch einmal, du hast doch die Kraft und die Macht. Woher hat Josef diese Kühnheit, so zu beten? Er stellt seine Bitten hinein in die große Reichsgottesgeschichte. Das, was Josef hat erbietet, das sind nicht seine Privatwünsche. Er sagt, es geht mir um deine Sache, Herr. Es geht doch in diesem ganzen Kampf nicht um mein Privatvergnügen. Ich kämpfe nicht für mein Bankkonto. Ich kämpfe für dieses Land Israel, das du unseren Vätern gegeben hast. Und eine Frage ist, ob deine Heilsgeschichte weitergeht. Wenn sie so für die Sache des Reiches Gottes beten, das hat Gott gerne. Wenn sie mit Gott ringen und sagen, du hast doch angefangen, lass doch unsere Kirchengemeinde nicht untergehen. Lass doch meine Kinder nicht umkommen. Ich habe für diese Kinder, die du mir gegeben hast, schon gebeten, bevor sie geboren wurden. Und jetzt kannst du sie doch nicht fallen lassen. Du kannst doch nicht mittendrin mit deinem Heil aufhören. Sie dürfen Gott herausfordern. Und das Schöne ist, dass Josaphat auch Gott an sein eigenes Wort erinnert. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und Gott ändert das nicht von heute auf morgen. Und darum gehört zum Beten das Bibellesen, dass wir immer wieder sagen, Herr, das hast du gesagt und ich fordere dich heraus, auf dein Wort hin, mach deine Verheißungen jetzt wahr. Wir trauen es dir zu. Gott hat es gerne, wenn wir im Glauben bitten. Und da hat Jesus immer wieder ermuntert und gesagt, so soll man beten, unerschrocken, klopfen, ohne Scheu. Das könnte doch so scheinen, dass man sagt, dann darf ich aber nicht so für meine eigenen leiblichen Dinge bitten oder für meine eigenen Lebensnöte. Doch, weil Jesus für uns gestorben ist und zu uns gehört eben auch unser Leib und unser Beruf und unsere Familie und unsere Lebensentscheidungen. Natürlich, Gott will uns doch führen in all diesen Dingen. Darum darf ich auch darüber beten und sagen, Herr, das ist deine Sache und darum bete ich jetzt dafür. Und doch ist es kein überhebliches Gebet. Er sagt, in uns ist nicht Kraft. Herr, wir sind durch diese ganze Not wieder dorthin geführt, dass wir ganz nüchtern überschauen können, wir können nichts. Wir sind ohnmächtig gegenüber dieser Not, wir bilden uns nichts mehr ein. Nicht in uns ist Kraft wieder diesen großen Haufen, aber unsere Augen sehen nach dir. Und darum lässt Gott auch seine glaubenden Leute manchmal in sehr große Not fallen. Und er hat es gerne, wenn wir das sagen, Herr, wir schaffen es nicht. Und wir kommen da nicht heraus. Und wir wissen nimmer den Weg weiter, aber wir wissen, du kannst es und dir trauen wir es zu. Den dritten Leitsatz, den Sie mitnehmen müssen, Gott führt es wunderbar hinaus. Da plötzlich in der Versammlung spricht dieser Jehasiel. Jetzt denken gleich ein paar von Ihnen, ja, warum wäre das denn dann heute? Wenn damals auch ein Prophet sprach, dann könnte das doch auch heute in unserem Gottesdienst passieren, dass plötzlich einer redet. Ich möchte Ihnen mal ganz deutlich sagen, warum. Damals waren die großen Zusagen Gottes nicht gegeben. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Jesaja hatte noch nicht gepredigt, als Josaphat da war. Das ist in der babylonischen Gefangenschaft erst mitgeteilt worden, so spricht der Herr. Und er hat noch nichts gewusst von den großen Zusagen Jesu. Kein Haar wird von deinem Haupt fallen, ohne Gottes Willen. Wenn das der Josaphat gewusst hätte, wenn er eine Bibel gehabt hätte wie wir, dann hätte Gott keinen Propheten mehr gebraucht. Und wenn heute einer kommt und sagt, sei ein Prophet, dann sage ich ihm, Höheres und Größeres kannst du mir nimmer sagen, als mir Gott in seinem Wort gesagt. Darum legen wir so viel Wert darauf, das Wort auszulegen. Und wenn ein paar trotzdem so wild darauf sind, neue Prophetien zu hören, es gibt keinen anderen Grund, auf dem unser Glauben gründet, als der Grund der Apostel und Propheten. Da gibt es keine Verheißungen, die 2000 Jahre später neu erfunden werden. Die großen Zusagen Gottes sind verkündigt. Und das ist grundumfassend. Und die Schrift ist genugsam für den Glauben, voll genugsam. Und alles, was heute verkündigt wird, kann nur wieder dort an die großen Worte Gottes hinführen. Es gibt nichts Neues und Größeres mehr, als dass Jesus gesagt hat, ich bin da. Und wenn Paulus sagt, nichts kann dich aus der Hand Jesu reißen, Gott ist für dich, was wollen sie denn noch mehr? Was soll denn noch mehr sie trösten können? Und da sagte sie, Hasiel, diesem Volk, genauso wie sie es aus der Bibel wissen, Gott wird diese Sache, die dich heute bekümmert, für dich hinausführen. Und ich wollte, dass sie jetzt in diesem Augenblick an die ganze Not denken, die sie bekümmert. Da wird noch eine kleine Planskizze mitgeliefert, wo das alles geschehen wird. Aber es bleibt sehr geheimnisvoll. Dort unten, wenn er auf dem Weg weiterkommt, dort werdet ihr auf sie treffen. Nur, dass sie es wissen, die Leute konnten das alles auch nicht glauben. Es ging sehr überraschend. Aber Josef hat, der ein Glaubender war, der konnte es verstehen. Und als die Truppen dann losziehen, da tritt er noch einmal ins Tor hin und sagt, keine Angst, der Herr ist mit euch, keine Angst. Wie er es nochmal ihnen zuruft, wie er die Hand auf sie legt, das ist ein Dienst, den Christen einander tun müssen. Darum brauchen wir Bruderschaft. Darum sitzen sie nebeneinander in der Bank, damit sie in der kommenden Woche den Dienst tun, dass sie einander anrufen und sagen, der Herr ist mit dir. Dass sie am Krankenbett sitzen und sagen, ich bete noch mit dir. Ich habe dir eine Spruchpostkarte mitgebracht, damit sie es wissen, das gilt dir jetzt, wenn du da hinunter musst, auf diesen Höhenweg. Der Herr geht mit. Das ist manchmal so schwer, dass man das Wort kennt und es doch nicht persönlich für sich nehmen kann. Nimm es für dich, Josaphat, ruft es ihnen noch einmal zu. Viertens, das erfüllt sich Stück um Stück. Genau da setzt der Zweifel ein, auch bei vielen Christen, die sagen, ist das wirklich so? Ich sehe doch nichts. Josaphat hat nichts gesehen. Lange Zeit nichts gesehen. Erst am nächsten Morgen hat er es gesehen. Und 3 Tage später hat er es erst abschätzen können, was Gott Großes an ihm getan hat. Aber bevor er es sieht, darauf müssen Sie jetzt achten, bevor er es sieht, holt er schon die Chöre und lässt sie singen. Und das Singen der Christen ist die größte Macht gegen die Anfechtung. Und die größte Macht gegen die Hoffnungslosigkeit. Und die größte Macht gegen die Traurigkeit. Das war bei den ersten Christen ein Zeugnis, wenn sie eingezogen sind in die Arenen, wo sie den Löwen vorgeworfen wurden und ihre Lieder sangen. Singen sie! Ich freue mich, wenn Menschen aus ganzem Herzen singen. Wenn wir unsere Gemeindelieder singen, zieh an die Macht, du Arm des Herrn. Jetzt, Herr, da ist die Sache, die mich bekümmert. Und sie singen schon Loblieder, bevor sie es sehen. Aber sie wissen es im Glauben, dass Gott seine Sache hinausführt. Und als der Zug der Armee gerüstet wird, da stellen sie vorne an die Chöre. Es ist eigentlich eine Prozession. Und die singen keine Bittlieder aus tiefer Not, schrei ich zu dir, sondern die singen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wird währet ewig. Das ist der größte Sieg des Glaubens, wenn wir nicht sehen und doch glauben. Wenn wir Schwestern und Brüder zum Sterben rüsten dürfen und sie segnen dürfen im Namen des Herrn. Und sagen, danke dem Herrn. Auch wenn manches an dunklen Mächten noch über unserem Haupt zusammenschlägt, wir wissen, dass uns niemand mehr aus der Hand Jesu reißen kann und wir geborgen sind. Sie brauchten dann 3 Tage, um die Beute auszuteilen. Es ist so schön, dass Gott seine Leute überreich beschenken kann, mehr als wir bitten und verstehen. Und die Wunder Gottes in ihrem Leben erfahren werden. Davon bin ich fest überzeugt, so handgreiflich und so gewaltig, dass sie in nichts dem nachstehen. Aber dann vergessen sie den 4. Tag nicht, wo sie zusammenkamen und so wunderbar Gott lobten, dass man das Tal nachher danach nannte, dass die Leute das nie mehr vergessen konnten. Das war ein Dankgottesdienst ohne Gleichen. Ich will hier abbrechen. Ich will es Ihnen nur noch einmal und zum letzten Mal sagen, weil Sie oft in hoffnungslosen Lagen sind und mit Menschen zusammentreffen, die nicht mehr weitersehen, legen Sie so umfassend alle Ihre Sorgen und Ängste, Ihr ganzes Leben, alles, was Sie bewegt, in die Hand Jesu. und machen sie es zu seiner Sache. Er führt es wunderbar hinaus. Für Christen gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. Das sollen wir heute in Deutschland verkündigen. Das müssen wir sagen. Amen.